Dirke und Huben, der Führungspodcast.
Was tatsächlich so im Unterbewusstsein mitschwebt, das ist wie ein positiver Unconscious Bias, nicht? Es baut einen oder mich auf mit Blick auf Erinnerung an, was ich mir zutraue oder woran ich mich auch erinnern möchte, was ich mir vorgenommen habe.
Was sicherlich für mich auch ein wichtiges Learning war, ist wirklich auch die Selbstreflektierung und Dinge zu versuchen, zu adaptieren, dann festzustellen im Rahmen des Kleingruppencoachings, was funktioniert gut und wenn was nicht funktioniert, selbstreflektiert dann versuchen, etwas anderes auszuprobieren.
Also ich habe nicht so genau gewusst, wie das geht und musste eigentlich erfahren, dass es wie von selbst, wie so eine Magic ist es einfach passiert.
Wir haben gerade bei den Leadership Stories eigentlich so in den kleinen Dingen im Leben gesehen, wie wichtig es ist, dann einfach wirklich Entscheidungen zu treffen und für Dinge, die einem wichtig sind, einzustehen.
Wenn man dann entsprechend auch reflektiert, wie stark das eigentlich ist, was daraus erwachsen ist, dann sieht man die Menschen förmlich wachsen vor sich.
Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es auch diesmal wieder darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu betrachten.
Und wir hatten es ja schon das letzte Mal angekündigt, dass wir mit diesem Podcast diesmal etwas später dran sind. Wir waren ja in Nairobi und wir sind jetzt gerade seit gestern wieder zurück. Wir waren in Nairobi, um unsere jährliche Leadership Academy durchzuführen, 5 Tage, und wollen davon berichten. Das haben wir leider von Nairobi selbst nicht geschafft. Es war dann doch einfach zu viel. Das hätte uns dann wirklich völlig überfordert. Wir waren auch schon so an der Grenze. Aber wir wollen es diesmal ein bisschen anders machen und ich glaube, das wird ganz spannend. Wir wollen nämlich gerne, statt dieser Live-Schalte, werden wir heute 5 Manager dazuschalten in unseren Podcast, die uns auf dieser Reise begleitet haben und mit uns dort als Coaches gearbeitet haben. Insofern, ja, nehmen wir die 5 Manager heute mit rein in den Podcast.
Das ist das erste Mal, dass wir Gäste haben.
Und wir wollen Sie gerne daran teilhaben lassen, was wir in Nairobi tun. Und wir sind uns auch sehr sicher, dass das sehr besondere Impulse für Führungsarbeit auch für Sie gibt. Gerade mit dem Thema Selbstführung und auch mit dem Fokus auf den eigenen inneren Kompass für die eigene Führungsstärke. Denn darum geht es uns eigentlich in Nairobi. Und insofern, ja, wird es heute turbulent und bunt.
Und vielleicht, bevor es turbulent und bunt wird, warum sind wir eigentlich in Nairobi und was ist diese grundlegende Idee dahinter? Wir sind ja eine ganze Reihe von Jahren schon in diesem Beruf der Leadership-Entwicklung und des Leadership-Coachings für sehr, sehr weit entwickelte und hohe Führungskräfte. Und wenn man so lange in diesem Beruf ist und auch sieht, dass man irgendwie einen positiven Beitrag leistet, dann fragt man sich ja irgendwann, kann man eigentlich einen positiven Beitrag leisten darüber hinaus? Also im Sinne von andere Menschen daran teilhaben lassen, um unsere Kompetenzen dafür einzubringen, was man so das Greater Good nennt, also für eine bessere Gesellschaft oder eine bessere Welt. Und viele tun sowas ja über Geld oder über Spenden. Deutschland ist ja ein sehr spendenwilliges und bereitwilliges Land in dieser Hinsicht. Aber wir haben uns eigentlich überlegt, was kann man eigentlich tun mit dieser besonderen Kompetenz, die wir mitbringen, um dort auch einen Beitrag zu leisten, den vielleicht andere in der Form nicht leisten können. Und über eine solche Möglichkeit sind wir eben durch eine glückliche Fügung fast gestolpert, könnte man sagen.
Ja, und vielleicht einfach kurz gesagt vorab, damit Sie überhaupt eine Vorstellung haben, was wir dort tun. Wir laden kenianische Studenten und Jungunternehmer zu diesem ganz besonderen Leadership-Programm ein. Es dauert 5 Tage. Und das haben wir tatsächlich auf Basis dieser langjährigen Erfahrung, die wir haben in der Entwicklung von Führungskräften, speziell für diese jungen Leute entwickelt. Diese jungen Leute, und das muss man wissen, das ist ganz entscheidend, sind alle Alumni oder frühere Stipendiaten der Non-Profit-Organisation Education. Das ist eine Schweizer Non-Profit-Organisation, die zuerst in Kenia und auch immer noch in Kenia, aber aber heute auch in Ghana, in den Philippinen und anderen Ländern unterwegs ist. Und was die machen, dazu kommen wir später. Es geht eben um nicht nur um diese kenianischen Studenten und Jungunternehmer, sondern, und das ist das ganz Besondere in diesem Leadership-Programm, wir bieten auch einer ausgewählten Gruppe von Managern die Möglichkeit, sich selbst neu zu erleben, indem sie als Coaches an unserem Programm teilnehmen. Die bekommen die vollen Inhalte und sicherlich auch viel Neues dazu, aber sie arbeiten als Coaches mit diesen kenianischen Talenten in kleinen Gruppen zusammen. Und das ist schon eine sehr spezielle Erfahrung. Wir nennen das immer so ein bisschen aus der Komfortzone gehen, um wirklich Neues zu lernen. Denn das ist die Zone des persönlichen Wachstums.
Insofern versuchen wir eben beides miteinander zu verbinden. Das persönliche Wachstum der Führungskräfte, die mit uns als Coaches nach Kenia gehen. Und gleichzeitig das Nutzen dieser Fähigkeiten, dieser Führungskräfte für diese jungen Unternehmer und Studenten in Kenia. Also im Grunde so etwas, genau, was man klassischerweise eine Win-Win-Situation nennt. Deswegen ist es eben auch so ein faszinierendes philanthropisches Hobby, könnte man sagen, oder ein philanthropisches Projekt. Denn was wir tun, ist ja im Grunde diesen kompletten Aufenthalt dieser 40 Talente, also Studenten und junge Unternehmer, zu finanzieren, also ihren Hotelaufenthalt in einem kleinen Drei-Sterne-Hotel und alles, was darum herum ist. Und die Führungskräfte, die uns begleiten, die leisten eben einen Beitrag, zahlen im Grunde für ihre Teilnahme an Education, also an diese Nichtregierungsorganisation. Und dieser Beitrag kommt eben auch dieser NPO vollkommen zugute. Also es gibt sozusagen auch da eine Win-Win-Situation, könnte man sagen. Und wenn wir über unsere Podcasts nachdenken, die wir über unsere Academy machen, dann sind es eigentlich zwei Podcasts. Heute hören Sie den ersten. Und die Idee ist eigentlich so ein bisschen von außen nach innen zu gehen. Also zunächst erstmal holen wir die Manager rein, die uns begleitet haben als Coaches und mit denen wir diese Academy auch gemeinsam vorbereitet haben. Das ist der Schwerpunkt dieses Podcasts. Also wir wollen so ein bisschen erfahren, was die denn gelernt haben und was ihre besonderen Eindrücke sind. Und im zweiten Podcast in der nächsten Woche wollen wir dann die Teilnehmer reinholen, also O-Töne von den Führungstalenten, Studenten und Jungunternehmern. Der nächste Podcast ist deutsch-englisch gemischt, aber wir gehen mal davon aus, dass das kein Problem ist, denn wir würden sie gern einfach auch mit den Originaltönen der Teilnehmer ein bisschen inspirieren, denn das ist immer etwas ganz Besonderes.
Ja, das finde ich auch. Aber lass uns doch mal ganz vorne beginnen, dass man überhaupt versteht, warum wir eigentlich auf so eine komische Idee gekommen sind.
Diese Idee, etwas zu tun, was außerhalb unseres Berufs und außerhalb unseres Geldverdienmüssens liegt, das hatten wir ja schon lange, aber haben immer so ein bisschen gesucht. Und vor 5-6 Jahren, also 2016, haben wir über eine Freundin eben in der Schweiz Education, also den CEO von Education, kennengelernt. Und das hat für uns irgendwie sofort, wie so einen Knoten durchschlagen.
Ne?
Genau, es war irgendwie, ach Mensch, das ist ja nun wirklich das, genau das, was wir tun wollen, oder da können wir uns direkt einbringen, und jenseits dessen, dass man einfach jetzt über Stipendien oder Spenden da mitarbeitet. Denn was Education eigentlich tut, ist ja aus unserer Sicht etwas ganz Entscheidendes: Bildung unterstützen. Die Bildung von diesen jungen Menschen in Kenia, denn man muss ja sagen, Bildung ist der entscheidende Hebel wahrscheinlich, um diese Länder aus ihrer schwierigen Situation herauszubringen. Und das hat für uns sofort verhakt, weil Bildung ist nun mal im weitesten Sinne unser Geschäft, aber es ist eben auch unsere Leidenschaft. Und insofern hat das sofort etwas bei uns ausgelöst, wo wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich ran.
Ja, und das ist ja auch wirklich genau das, was wir ganz früh schon auch ganz persönlich erfahren haben. Ne? Bildung ist entscheidend, und das war für uns in unserem Leben ja auch.
Absolut, für unsere ganze Generation eigentlich.
Ja, was tut Education, also Education, wirklich von Aid, Hilfe, und dann gemischt mit Education, mit Bildung. Die haben eigentlich zwei große Säulen. Die eine Säule sind Stipendien, und was das heißt, das erläutere ich gleich noch. Und das zweite sind sogenannte Weiterbildungsakademien oder auch Startup-Funds, um wirklich in den Job stärker einzusteigen. Ich will erstmal auf diese erste Säule gehen, denn damit haben wir damals tatsächlich auch angefangen. Also man muss sich vorstellen, in Kenia dürfen Schüler kostenlos die Grundschule besuchen. Aber, und jetzt kommt die Krux, das Schulgeld für den Besuch der weiterführenden Sekundarschule muss man selbst bezahlen. So, und dann wird es tatsächlich für bedürftige Familien oder kinderreiche Familien einfach wahnsinnig schwierig. Und deswegen brechen viele von diesen jungen Menschen die Schule ab, weil sie sich einfach diese Sekundarschule nicht leisten können. Und damit haben sie keine Chance auf eine Ausbildung, eine weiterführende Ausbildung und eine Zukunft. Aber was man zusätzlich wissen muss, ist, nach der Sekundarschule erhalten wiederum 10% der besten Schüler eines jeden Jahrgangs Darlehen und Stipendien von der Regierung, die ihnen einen Besuch einer Universität ermöglichen. Das heißt, man hat hier eine Lücke zwischen der Grundschule und dem Einstieg in die Universität. Und diese Jahre, das sind meistens so 4 Jahre der Sekundarschule, da geht Education rein. Die finanzieren die, die geben Stipendien an besonders bedürftige und besonders leistungsstarke Kinder. Und da sie so leistungsstark sind, sind eben unglaublich viele Alumni dieser Organisation Education gehören zu den 10% der besten Schüler, die dann Stipendien für die Universität von der Regierung bekommen.
Genau, es ist im Prinzip so eine Art Brückenstipendium.
Für die entscheidenden formativen Jahre im Grunde, um dann den Einstieg in die Universitätsausbildung zu ermöglichen. Diese leistungsbezogenen Stipendien tragen natürlich dann dazu bei, dass besonders bedürftige, aber hochbegabte Schüler oder begabte Schüler, leistungsstarke Schüler, eben tatsächlich in der Sekundarstufe nicht aus dem Bildungssystem ausscheiden, sondern diesen Schritt gehen können. Und das war einfach wirklich beglückend. Wir haben vor 7 Jahren tatsächlich das erste Stipendium gesponsert. Das war sozusagen unser Einstieg mit Education. Und ich erinnere mich noch, man darf dann persönlich aussuchen, man sieht dann die Bewerbungsschreiben dieser jungen Menschen, die sich dann für diese Sekundarschule bewerben. Und ich erinnere mich, dass ich eine Joan und einen Eric ausgesucht hatte. Und Joan kam in dieser aktuellen Akademie auf uns zu und sagte, ich bin's. Ihr habt mir diese 4 Jahre ermöglicht und ich stehe jetzt 4 Wochen vor meinem Jura-Examen.
Ja, und es ist eine beeindruckende junge Frau, also wo du sagst, so vor 7 Jahren haben wir sie als so ein bisschen verhuschte und noch so unfertiges kind junges Mädchen gesehen. Ja. Und jetzt steht da eine junge, selbstbewusste, starke Frau vor einem, die im Grunde so genau weiß, was sie will und so eine Kraft ausstrahlt. Es ist einfach wirklich, wirklich beglückend, sowas zu sehen.
Ja, also das war wirklich, das ist dann auch ganz persönlich. Man gibt ja nicht Geld sozusagen in eine anonyme Masse, sondern man hat eine direkte Beziehung und das war jetzt wirklich besonders schön. Also das Interessante ist, dass weil so viele junge Menschen wirklich aus schwierigen Verhältnissen kommen, die sehr stark, das sieht man auch dann während der Akademie, weil wir tief mit den Teilnehmern reflektieren, die sehr stark von Armut und auch Gewalt in der Familie geprägt ist, sind alle tatsächlich extrem leistungsorientiert, weil sie dort raus wollen. Sie haben halt nicht die finanzielle Möglichkeit, aber durch das Stipendium bekommen sie diese Chance und daher gehören sie immer zu den Besten der Jahrgänge und der Abschlüsse, um sich aus diesem Umfeld, in das sie reingeboren wurden, herauszuentwickeln.
Ja, und sie sind ja im Grunde in ein Umfeld hineingeboren, das einfach von Armut geprägt ist, und zwar wirklich von extremer Armut. Und deswegen gibt es eben diesen riesen Anreiz, sich da rauszuentwickeln. Und gerade in Afrika ist das jetzt ja auch noch eine ganz besondere Herausforderung, denn Afrika ist ja so ein Kontinent, der fast droht, in einer solchen Armutsfalle zu enden. Es gibt ja diese große Untersuchung von dem Goalkeepers Report von der Gates Stiftung. 2018 oder sowas war dieser Report. Und die haben gesagt, also seit dem Jahr 2000 ist es fast 1 Milliarde Menschen weltweit gelungen, sich aus extremer Armut zu befreien. Also es ist eigentlich ein riesiger Fortschritt, es ist eigentlich ein unglaublicher Fortschritt, 1 Milliarde Leute aus extremer Armut rauszuholen. Aber dieser Fortschritt kam eben wellenartig. Also die erste Welle aus der Armut raus war China und die zweite Welle war Indien. Und jetzt stehen wir eigentlich vor der dritten Welle, aber diese Welle würde eigentlich Afrika erfassen müssen, nur diese Welle kommt nicht. Mhm. Und weil diese Welle nicht kommt oder weil es offen ist, dass diese Welle wirklich jetzt Platz greift, ist es so, dass wahrscheinlich, wenn es so weitergeht und man nichts unternimmt, im Jahr 2050 fast 90% aller Menschen in tiefer Armut in Afrika leben werden. Also Afrika fällt eigentlich immer weiter zurück und deswegen muss es eben eine absolute Priorität sein, gerade in Afrika diese dritte Welle der Armutsreduktion irgendwie loszutreten. Denn wenn das nicht gelingt, dann werden alle Anstrengungen, die bisher unternommen worden sind, auch im Grunde umsonst gewesen sein. Deswegen ist Afrika eben auch nicht nur unserem Herzen besonders nah, sondern es hat eben auch eine besondere Bedeutung.
Ja, bei Kenia denkt man immer sechstgrößte Wirtschaftsmacht Afrikas, aber ja, in dieser Wirtschaftsmacht leben mehr als ein Drittel in extremer Armut. Und das sieht man einfach auch im Straßenbild. Viele junge Leute und viel Armut, ganz klar.
Der Altersdurchschnitt in Kenia ist 20 Jahre. Also 60% der Bevölkerung sind unter 24. In Deutschland sind das oder in Europa 27% nur. Ja, also das ist einfach unglaublich junge Bevölkerung.
Und ungenutztes, enormes Potenzial.
Ja, genau. Also es ist eigentlich unheimlich viel Potenzial da. Denn ich meine, diese jungen Menschen, das sind die Macher, Erfinder und Anführer und die Arbeitskräfte der Zukunft. Mhm. Und deswegen ist es so enorm wichtig, Investitionen in die Gesundheit und in die Bildung dieser jungen Menschen zu tätigen. Denn das ist die Grundlage für Produktivität und Innovation, dafür die Armut zu verringern und Chancen bereitzustellen und letztlich eben auch Wohlstand zu generieren. Und natürlich ist es so, das ist nicht das Allheilmittel, aber es ist zumindest diese Bildung, ist, das hat man gesehen, hat weltweit eine Schlüsselrolle für den Erfolg in den Schwellenländern geführt. Und wenn man das nicht macht, dann wird es eben so sein, dass die Länder zurückfallen. Aber wenn man sie tut, dann hat das Subsahara-Afrika eine Aussicht auf 90%iges Wirtschaftswachstum bis 2050, also fast eine Verdoppelung.
Ja, das war ein kleiner Exkurs zu Kenia, um das nochmal deutlich zu machen, wie wichtig sozusagen das Engagement dort auch ist. Und wir haben aber eigentlich fokussiert auf die zwei Säulen von dieser Non-Profit-Organisation Education. Die erste Säule sind direkte Stipendien für die Sekundarstufe, das haben wir ja schon gezeigt. Und die zweite Säule sind eben tatsächlich Weiterbildungsakademien, das sind meistens so fünftägige Akademien und auch ein Startup-Fund. Und diese Akademien für die Alumni, also die, die Stipendien bekommen haben von Education, diese Akademien vor Ort in Kenia werden üblicherweise von Großunternehmen gefördert. Also wir waren bei einer großen Versicherung in einer Academy 2018 schon dabei, haben uns das mal angeguckt. Und dort fokussieren diese Großunternehmen eigentlich auf die Vermittlung von Skills. Also da geht es um Financial Literacy, um Projektmanagement, um Entrepreneurship, Risk Management, ja ganz unterschiedliche Skills.
Also im Grunde harte Kompetenzen, kann man so sagen.
Harte Kompetenzen und die schicken tatsächlich für diese Akademien, die gestalten sie auch inhaltlich, schicken sie immer eine Gruppe von 6 bis 10 Managern aus dem eigenen Unternehmen, die dort ja lehren und dann aber auch in kleinen Gruppen mit den Teilnehmern arbeiten. Und das ist durchaus hilfreich. Also das darf man nicht unterschätzen, das ist wirklich wichtig. Also wir haben eine Jungunternehmerin 2018 kennengelernt, die ja eine kleine Gewürzmanufaktur mit Gewürzmischung aufgebaut hat, die heutzutage jetzt nach diesen Jahren tatsächlich in die USA verschifft werden. Also die hat sowohl in England als auch in den USA und in Kenia ja sowieso Abnehmer. Und ich weiß noch, damals hat ein Manager dieses Finanzunternehmens mit ihr eine Risikoanalyse gemacht, was denn das bedeutet, wenn sie bestimmte Investitionen tätigt. Und das hat ihr geholfen, den nächsten Sprung zu machen. Also das ist sehr wichtig, aber für uns, wir haben natürlich eine andere professionelle Brille. Wir gucken ja in Bezug auf Leadership-Entwicklung da drauf, Führungsentwicklung. Und wir haben die ganze Zeit da gesessen und haben gedacht, boah, das ist toll, aber irgendwie muss es noch etwas davor geben. Hier sind so viele junge Menschen, die noch nicht ihre innere Stärke gefunden haben, die nicht ihren eigenen inneren Kompass kennen, die noch nicht dieses Selbstbewusstsein in sich tragen, um mutig für die eigene Gesellschaft voranzugehen. Und deswegen haben wir uns tatsächlich hingesetzt und haben gesagt, wir bauen eine eigene Leadership Academy und wir nehmen dafür Manager als Coaches mit.
Es geht im Prinzip darum, die Führungspersönlichkeit dieser Menschen zu stärken. Also diese Führung aus sich selbst heraus, die inneren Stärken zu entwickeln und zu sagen, wie kommen wir eigentlich in die Führungskraft? Das ist natürlich unser Feld, aber und natürlich.
Nee, du warst noch nicht so überzeugt.
Nee, genau. Also muss ich ehrlich sagen, ich meine, ich bin ja manchmal auch so ein bisschen trocken, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich habe schon ein bisschen gesagt, naja, was kann man denn eigentlich schon ausrichten gegen diese überwältigende Armut und gegen all diese riesigen Herausforderungen? Was soll man da mit zwei Leuten, wie wir es sind, auch wenn wir guten Willen sind, irgendwie ausrichten? Und dann habe ich irgendwie mal so eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, von wem sie ist, aber von dem alten Mann, der am Strand entlangläuft und auf diesem riesigen Strand liegen tausende von gestrandeten Seesternen. Und dieser Mann wirft eben mit großer Geduld und Hingabe einzelne Seesterne zurück ins Meer. Und dann kommt ein junger Mann vorbei und sagt, sag mal, alter Mann, warum wirfst du einzelne Seesterne zurück ins Meer? Hier liegen tausende, das macht doch überhaupt gar keinen Unterschied. Und dann sagt der alte Mann, naja, für jeden einzelnen Seestern macht das den großen Unterschied in der Welt. Das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Und das ist eben etwas, wo man sagen muss, dem Einzelnen zu helfen, auch wenn man nicht allen helfen kann, kann eben den riesigen Unterschied machen für den Einzelnen.
Ja, und ich habe ja vorhin schon Joan erwähnt und da kommt es dann genau durch, ne? Wo du dann denkst, boah, was hast du in dem Leben eines einzelnen Menschen bewirkt?
Ja, genau.
Diese fünftägige Lead Yourself Academy, die wir in Nairobi gegründet haben und jetzt jährlich durchführen, die hat eigentlich als Grundidee, dass man zuerst sich selbst führen muss, bevor man andere führen kann. Also führen, ganz klar, beginnt mit Selbstführung. Und das heißt, zu erkennen, was der eigene innere Kompass ist, also die Werte, die einen antreiben, die Richtung, die einen antreibt, mit der man an die Führungsaufgabe herangeht.
Das, was man im guten Neudeutsch als Purpose bezeichnet, ne?
Sozusagen, was ist der besondere Beitrag, den ich einbringe, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Ja, so ganz unbescheiden, aber warum nicht? Und auch die Frage, was sind eigentlich meine Stärken und Schwächen oder meine typischen Verhaltensmuster, die meine Führungskraft prägen? Und das ist eigentlich Stärken und Schwächen, Verhaltensmuster, das ist ja der übliche Fokus, auch gerade in der Führungsentwicklung, im Leadership Development. Aber das reicht eben nicht, sondern unser Fokus hier in dieser Akademie ist ganz klar der innere Kompass oder der ganz persönliche Purpose, der Beitrag, den man einbringt. Als Persönlichkeit. Und das heißt natürlich, dass wir uns in unserem, wir nennen das mal Gewordensein betrachten müssen, unser Leben betrachten müssen, also uns fragen müssen, was hat eigentlich einen dazu gemacht, zu dem gemacht, der man heute ist? Und welche Konsequenzen hat das für das eigene Führungsverhalten?
Wenn man sich diese Frage stellt, wie kommt man eigentlich an diese Themen ran? Und das ist eben genau das, was wir versucht haben, mit den Coaches und mit den Studenten in Kenia auf die Beine zu stellen, nämlich führen, lernen dort, wo es wirklich drauf ankommt. Also diese fundamentalen Fragen zu stellen, also eine Art wirklich einzigartige Entwicklungserfahrung für junge Menschen und auch eben für die Manager, die in Kenia mit uns als Coaches arbeiten und in dem Sinne sich beide weiterentwickeln. Und deswegen haben wir eben diese Akademie entwickelt. Wir nennen das Lead Yourself, also führe dich selbst, um das eigene Potenzial voll auszuschöpfen, basierend auf den Überlegungen, die Anke gerade vorgestellt hat. Und das gilt eben sowohl für die jungen Talente als auch für die Manager. Das geht also sowohl, beginnt bei der Definition dieses individuellen inneren Kompass, also dieses Purpose, und geht dann weiter über den Blick auf die eigenen Verhaltensmuster, also den eigenen Autopiloten. Dann sprechen wir über emotionale Intelligenz und effektives Selbstmanagement. Und das alles eben unter der Perspektive, wie können wir all das miteinander verstehen und tiefer durchdringen, um wirklich selbst souverän führen zu können.
Ja, und wirklich extrem interaktiv, ganz viel in kleinen Gruppen, sodass die Teilnehmer sich das auch wirklich aneignen können. Wir gehen ganz selten in den klassischen Lehrmodus. Ja, und der innere Kompass ist tatsächlich entscheidend. Ich fand das so toll. In der letzten Akademie im Februar 2020 2021 mussten wir ja wegen der Pandemie ausfallen lassen, hat einer der Teilnehmer, Simon Rick, das ist ein junger Unternehmer in Nairobi, das so wunderbar nett mit einem Zitat von Mark Twain ausgedrückt. Er hat gesagt, die zwei wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und genau das, sagte er, hätte er in dieser Akademie herausgefunden, diesen Purpose zu finden. Warum bin ich hier? Was ist mein Beitrag und was ist mein innerer Kompass? Ja, wir waren auch dieses Jahr wieder ein starkes Team, wie schon in unserer ersten Akademie, vor der Pandemie, direkt im Februar 2020. Dieses Mal haben uns 3 Manager aus Kenia und 5 Manager aus Deutschland und der Schweiz vor Ort begleitet. Und genau diese 5 aus Deutschland und der Schweiz begrüßen wir jetzt ganz herzlich. Alle sind Führungskräfte in Top-Unternehmen, beispielsweise von der führenden Schweizer Großbank und international führenden strategischen Unternehmens- und Technologieberatungen.
Wir begrüßen in unserem Podcast heute also Anna Naomi Bandilang.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Wir uns auch.
Wir begrüßen Matthias Schümann.
Hallo in die Runde. Freue mich auch hier zu sein bei euch.
Dann begrüßen wir Jeanette von Ratibor.
Hallo.
Wir begrüßen Ronny Landolt.
Hallo miteinander.
Und Simone Schemion ist heute bei uns.
Hallo zusammen.
Ja, wunderbar. Es ist ja herrlich, euch wieder zu hören.
Genau, wir haben uns ja 2 Tage nicht gehört.
Ja, wir hatten schon Entzugserscheinungen.
Ja, wir auch.
Ja, dann lasst uns doch einfach gleich mal fruchtig einsteigen. Wir haben den Rahmen schon so ein bisschen gesetzt, über die Academy erzählt und auch über Education, worum es dort eigentlich geht. Und ja, wir sind jetzt gespannt auf eure Reflexionen. Und wir hatten uns ja so ein paar Fragen vorgenommen. Und ich starte mal mit einer Frage, die so ein bisschen die ganzen 5 Tage umspannt. Was war denn euer bestes Erlebnis an den 5 Tagen der Akademie? Was würdet ihr sagen? Matthias?
Ich glaube, das beste Erlebnis war für mich eindeutig die Gespräche in den kleinen Gruppen. Also wie schnell man in den kleinen Gruppen oder wie schnell wir in unserer Gruppe zusammengewachsen sind, wie vertrauensvoll und eng das dann war, das war schon doll. Und das liegt natürlich an den Menschen, die einem da gegenüber gesessen haben. Die sind halt unglaublich kraftvoll und energiegeladen, extrem neugierig und das hat sicherlich geholfen.
Ja, die sind schon sehr speziell, ne? Das muss ich auch sagen. Das haben wir auch immer gedacht. Danke dir fürs Teilen. Wer, Anna, Naomi,
ja?
Erzähl mal.
Ich muss auch sagen, also ich habe 2 Highlights sozusagen. Das erste ist, wie Matthias eigentlich dieses Vertrauen, dieses Gefühl in der kleinen Gruppe, was sich so schnell aufgebaut hat, und diese jungen Leute, die einfach so aufgesaugt haben und umgesetzt haben, was wir oder dann ich allein ihnen gesagt haben, das war einfach wahnsinnig beflügelnd. Und das zweite war aber tatsächlich, dass ich wahnsinnig froh bin, eigentlich jetzt mein eigenes Purpose Statement zu haben. Das ist wirklich was, mit was ich mich identifizieren kann und ich finde das Konzept gut und bin froh, das jetzt zu haben und es auch erarbeitet zu haben sozusagen über diese Zeit.
Also es ist sozusagen auch, dass du das für dich selber mitgenommen hast.
Ganz,
ne?
Genau.
Also es ist sozusagen ja genau auch die Idee gewesen, dass ihr auf der einen Seite als Coaches arbeitet, aber auf der anderen Seite eben auch für euch selber wirklich diese Reise durchlebt, die anderen Studenten auch durchleben und auch was für euch selber damit erreicht.
Ganz genau. Und ich denke, es ist eben auch so ein wahnsinnig gutes Konzept, ist mir heute eigentlich so beim Reflektieren für mich selber aufgefallen, dass wir hatten ja immer so ein bisschen Vorsprung, etwas selber lernt, etwas selber erlebt und es dann eigentlich sofort weitergibt an die kleine Gruppe und so irgendwie das Ergebnis multipliziert, aber auch gleichzeitig für sich selber es nochmal durchlebt und dadurch natürlich festigt. Also ich finde es ein ganz tolles Konzept.
Ja, das ist irgendwie ganz spannend, dass du das sagst, ihr habt dann sozusagen die doppelte Schleife, ne? Dass ihr sozusagen das im ersten Schritt bekommt, aber indem ihr das weitergebt, dann nochmal vertieft und verstärkt. Aber ich bin jetzt ja neugierig, Anna Naomi. Was bedeutet denn das Purpose Statement für dich?
Ja, ich denke, es spiegelt meine Persönlichkeit, meine Werte, meine Vergangenheit, aber auch meine Zukunft wider und soll als Anker in meinem Leben dienen. Habe ich jetzt auch schon einmal angewendet bei einer wichtigen Entscheidung. Hatte ich zum Beispiel ein Bauchgefühl und ein Teil meines Purpose Statement ist halt der Gut, also das Bauchgefühl, und ich habe mich dann bestärkt gefühlt, darauf zu hören.
Super.
Stark.
Was sind denn andere Erkenntnisse, die andere mitgenommen haben oder so als wichtigsten Eindruck, den ihr mitnehmt? Jeanette?
Wenn ich darf, würde ich gerne mal in die Verlängerung gehen von dem, was Matthias schon gesagt hat und Anna hat es auch angesprochen. Was mich sehr beeindruckt hat, sind die kenianischen Studenten selber. Das ist eine ganz, ganz tolle Truppe von jungen Leuten, die unheimlich viel Power haben, um Veränderungen in ihrem Land voranzutreiben. Und die mich insbesondere beeindruckt haben mit diesem unglaublichen Bewusstsein für ihre Umwelt, für ihr Umfeld, ihre Familie und ihr Land. Die waren auch in diesem ganzen Seminar, habe ich das eigentlich kein einziges Mal oder ganz selten erlebt, dass jemand so sich und sein eigenes Wohlergehen im Mittelpunkt hatte, sondern sehr, sehr nah immer dabei war, sich auch zu überlegen, wie übertrage ich das und wie führe ich in meinem Land. Und das ist eine Verantwortung, Bewusstsein. Muss ich sagen, das fand ich sehr beeindruckend bei diesen jungen Leuten.
Ja, das ist bemerkenswert. Das gebe ich dir völlig recht. Das hat man bei uns manchmal nicht so häufig, ne? Also da ist irgendwie so ein unglaublich großes Verantwortungsgefühl.
Ja, genau.
Ja, alle wollen ja diesem Land und auch anderen Studenten etwas zurückgeben. Also sie wollen ihren Familien etwas zurückgeben, ihren Mitstudenten etwas geben, ihren Freunden und aber auch ihrem Land selber. Also das ist eine unglaubliche Dankbarkeit, auch die man spürt für das, was sie selber erleben durften. Und sie sind sich auch ganz sicher, dass das dann so sein wird. Wir haben das ja auch schon dann mehrfach immer wieder auch in den, gerade auch wenn es darum geht, was Erfolgsgeschichten, die in den Leadership Stories dann waren das häufig auch Aktionen, wo sie selber Geld gesammelt haben für andere Menschen, die in Not sind. Das ist auch eine, habe ich mehrfach gehört.
Und daran, Simone, würde ich gerne noch anschließen. Ich glaube, was auch einfach spannend war zu sehen, ist eigentlich so die Definition von Leadership oder was wir einfach in den Teams auch gesehen haben, dass das gar nicht eine Rolle oder ein Titel ist, den man ausübt, sondern wir haben gerade bei den Leadership Stories eigentlich so in den kleinen Dingen im Leben gesehen, wie wichtig es ist, dann einfach wirklich Entscheidungen zu treffen und für Dinge, die einem wichtig sind, einzustehen. Dinge, wo sie aus Selbstverständnis für eine Sache, die ihnen wichtig ist, eingestanden sind, Verantwortung übernommen haben und da eigentlich, obwohl sie alle jetzt noch im Studium sind, da einfach schon so viele Leadership-Momente hatten und dessen sind sie sich oft erst in den Gesprächen, glaube ich, bewusst geworden. Und das war dann auch super schön zu sehen, wo sie es eigentlich selbst realisiert haben, was sie schon erreicht haben.
Ja, dass das auch nochmal so stärkt von innen heraus, ne? Dass Führung oder Leadership keine Position oder keine Hierarchiestellung ist im Unternehmen, sondern, wie wir immer sagen, eine Einstellung und ein Verhalten, ja, Attitude und Behavior. Und das kann jeder, auch schon in frühen Jahren. Und sich das bewusst zu machen, was man als Potenzial in sich trägt, das kam wirklich toll raus. Ronny.
Das kann ich wirklich auch so wiedergeben. Also das fand ich auch extrem spannend. Sie haben alle extrem viel Empathie und was mir vor allem extrem aufgefallen ist über die ganze Woche hinweg, ist einfach die Fortschritte, die wir erzielen konnten. Wenn ich zurückdenke, die Gruppe, die ich übernommen habe, Anfangswoche, wie verschlossen die waren, wie ängstlich sie waren, nur schon in der Lautstärke, wie sie sprechen untereinander. Sie konnten einem kaum in die Augen schauen und am Schluss beim Verabschieden waren das Riesenschritte, die wir zusammen mit diesen Menschen machen konnten und ihr Selbstwertgefühl gestärkt haben. Und wie Simone sagt, ich glaube, viele sind sich nicht bewusst, dass sie selber sehr viele Natural Leaders sind und dass sie in ihrem Alltag Leadership zeigen. Und ich denke, mit den diversen Übungen, die wir im Verlauf der Woche getätigt haben, zusammen mit den Studenten, konnten wir ihnen das aufzeigen und ihnen sehr viel Stärke auch geben und sie auch irgendwie grounden ein bisschen, dass sie die Stabilität bekommen für ihre Zukunft und dass sie anfangen, auch effektiv an sich zu glauben.
Wenn wir mal sozusagen den Schritt weitergehen und von der Arbeit mit den Studenten sozusagen wie so auf eine Metaebene gehen, was habt ihr euch denn in diesen 5 Tagen über euch selbst als Führungskraft gelernt? Was habt ihr da mitgenommen? Was würdet ihr sagen? Jeanette?
Ja, es sind verschiedene Dinge, wenn ich einfach mal mit vielleicht 2 anfange. Unglaublich wertvoll in der ganzen Arbeit ist dieses Verstehen, wie man selber als Führungskraft wirkt. Also selber mal zu nochmal sich zu reflektieren, wo gehöre ich eigentlich hin, so als Führungskraft, das kann man ja beschreiben. Und dann nicht nur zu reflektieren, wie sehe ich mich, sondern wie sehen andere mich. Und dann im nächsten Schritt dann auch zu verstehen, das ist nicht irgendwie gesetzt und in Stein gemeißelt, sondern das kann man beeinflussen und steuern. Und das habe ich auch bei den Studenten, das war für die auch ein Aha-Erlebnis, überhaupt, wo bin ich? Die meisten haben es wahrscheinlich das erste Mal gemacht. Aber auch für sich zu verstehen, ich kann steuern. Und das Zweite, was ich immer sehr wertvoll finde, ist die Erkenntnis, dass man tatsächlich in diesem Fall den Studenten was mitgeben konnte, nicht? Dass da offensichtlich irgendwo ein Connection war oder eine Verbindung, die es ermöglicht hat, einen Beitrag zu leisten und etwas in Gang zu setzen, ist vielleicht der richtigere Ausdruck, nicht? Dass man doch etwas angestoßen hat, etwas in Gang setzen konnte.
Für mich war sicherlich sehr spannend, einfach generell ein Schritt nochmals aus der Komfortzone. Wir haben oft darüber gesprochen, the magic happens outside the comfort zone. Und ich kann wirklich bestätigen, was wir alle gemeinsam erlebt haben. Ich denke, ich kann da für alle sprechen. Das ist wirklich ein Zeichen, es hat sich wirklich gelohnt. Und was sicherlich für mich auch ein wichtiges Learning war, ist wirklich auch die Selbstreflektierung und Dinge zu versuchen, zu adaptieren, dann festzustellen im Rahmen des Kleingruppencoachings, was funktioniert gut und wenn was nicht funktioniert, selbst reflektiert, dann versuchen, etwas anderes auszuprobieren, um die Leute ein bisschen aus den Reserven zu locken und ich ein sehr, sehr spannendes Learning für mich selber und davon habe ich extrem stark profitieren können.
Ja, das schließt schon eigentlich an diese Frage an, auch die wir uns auch, Kai und ich, uns immer stellen, was habt ihr durch eure Arbeit als Coach in dieser Gruppe über euch gelernt? Also wir stellen immer wieder fest, dieses, wie du das auch gerade so toll beschrieben hast, Ronny, dieses immer mal wieder so andere Achsen ausprobieren, auch sie aus der Reserve zu locken, Leute zum Sprechen zu bringen, noch stärker zuzuhören, das ist schon etwas, was man gerade in diesem Kontext, der ja nicht leicht ist, mit wirklich völlig fremden Menschen sehr stark lernt. Wie habt ihr das empfunden? Was habt ihr durch eure Arbeit als Coach über euch gelernt oder für eure Führungsarbeit gelernt?
Ja, also ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung als Coach davor und habe mir vorher schon ein paar Mal überlegt, wie wird das wohl sein? Wie kann man diese sichere Atmosphäre kreieren, in denen sich die Coaches auch wohlfühlen und habe nicht so genau gewusst, wie das geht und musste eigentlich erfahren, dass es wie von selbst, wie so eine Magic, ist es einfach passiert. Ich habe natürlich mir diese Tipps, die ihr uns vorher gegeben habt, viel zuhören und mal nachfragen, aber sachte nachbohren, ein bisschen tiefer gehen und so habe ich versucht zu befolgen, aber ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach eine besonders dankbare Gruppe hatte oder ob es besonders gut geklappt hat, das weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, mein Erlebnis war, es hat wie von selber geklappt. Dieses Vertrauen bildete sich Minute für Minute mehr und schon am 3. Tag haben sie davon geredet, dass wir die Familie sind hier.
Mhm. Ja, es ist ja auch genau der Punkt, ich glaube, das hatten wir auch vorab ja schon immer miteinander diskutiert, dieses sozusagen eine Umgebung schaffen, in der man Vertrauen aufbauen kann, wo ihr auch selbst, und das habt ihr ja alle ganz stark gemacht, als Rollenvorbild vorangeht und auch selbst so ein bisschen aus der Komfortzone kommt und eure Storys teilt. Das baut natürlich einen unglaublich fruchtbaren Boden dann auf. So habe ich es zumindest erlebt.
Ja, und sich selber sichtbar machen, ne, als Person.
sich selber vor allen Dingen auch verletzlich sichtbar machen.
Was meint ihr damit?
Dass man da selber den entsprechenden Ton setzt. Das macht man ja dadurch, indem man selber etwas von sich preisgibt, was sehr persönlich ist und was man ja nicht jeden Abend tut, sondern damit beschäftigt man sich ja sehr. Und das sind meist ja eben diese Wendepunkte im Leben, die uns alle irgendwie irgendwann mal geprägt haben, häufig über lange, lange Zeit im Verborgenen beschäftigen. Und dann ist es auch ein Moment, dann herauszutreten vor diese Gruppe und diese Geschichte auch zu teilen. Und damit auch eine vermeintliche Verletzlichkeit zu zeigen. Das Interessante ist ja, dass aus allen diesen Geschichten ja wiederum Stärken erwachsen, die wir alle im Leben brauchen. Und das, finde ich, ist gerade bei unseren Studenten in Kenia so besonders stark hervorgetreten. Denn die haben teilweise unglaubliche Dinge erlebt und sind dadurch zu dem geworden, was sie jetzt sind, eben auch so stark. Und das ist sehr, sehr beeindruckend.
Ja, und das nicht als Schwäche oder Makel oder düsteren Schatten zu sehen, wie das viele ja tatsächlich mit sich tragen, sondern das in eine Stärke umzuwandeln und das auch für sich so wahrzunehmen und daraus Kraft zu schöpfen. Ne? Das habt ihr ja geleistet.
Und ich fand das, man merkte auch schon sehr den Unterschied in den persönlichen, intensiven Vorstellungen waren die noch sehr, sehr in der Opfersituation. Und das ändert sich dann, wenn es darum geht, seine wirklichen Crucible Stories zu erzählen. Und wenn man dann entsprechend auch reflektiert, wie stark das eigentlich ist, was daraus erwachsen ist, dann sieht man die Menschen förmlich wachsen vor sich.
Ja, das ist ja, hat ja auch einer der Studenten am Ende in seinen kurzen Worten gesagt, wo er sagt, wir haben in dieser Woche gelernt, die Dinge zu brechen, die uns gebrochen haben. Und ich glaube, das war eine unglaublich starke Formulierung von einem 22-Jährigen. Ja? Aber genau das ist das, was du hier beschreibst, Matthias.
Ich würde vielleicht mit einem Thema noch ergänzen dazu. Wir haben ja in diesem Safe Space gearbeitet. Verletzlichkeit zeigen ist jetzt, das muss man vielleicht dann auch in den Kontext sehen, das ist nichts, was man mal so eben macht. Ne? Und das war der Hintergrund, vor dem das stattfinden konnte. Was mit Blick auf, was machen wir damit so im täglichen Leben, dann auch so ein bisschen heißt, diese Verletzlichkeit zeigen, das hat auch so seinen Platz, nicht seine Zeit und seinen Ort. So, habe ich diesen Safe Space, mit wem habe ich den, wem kann ich das bieten? Und wenn ich das nicht habe, trotzdem Verletzlichkeit zeige, dann das ist dann sehr dosiert, nicht? Das kann man auch durchaus im anderen Kontext machen. Und das muss man, glaube ich, nochmal reflektieren, diesen Schritt zu gehen. Im Sinne Coaching, das ist auch dann, das ist sehr bewusst und das ist ein Stück Arbeit. Das muss man ganz bewusst anarbeiten. Einmal, zweimal, dreimal und wie es ja auch bisher gesagt wurde, es wächst ja auch über Zeit. Das ist ja nicht mal eben so da. Also gerade mein Team hat da echt Zeit gebraucht, bis das kam. Eigentlich so viel Zeit, dass ich dachte, wir kommen da schon gar nicht hin. Nein.
Aber den Raum geben. Aber ich finde das gut, was du sagst. Ich meine, das ist ja nicht etwas, was man ständig macht, aber es gibt ja durchaus kritische Führungssituationen, auch in Unternehmen oder in Teams, wo man schon sehr bewusst überlegen kann, in eine Öffnung zu gehen und tatsächlich in dieses Thema Verletzlichkeit zu investieren, um auch eine größere Öffnung und eine vertrauensvollere Kommunikation im Team zu möglich zu machen. Wenn ihr überlegt, was war denn die größte Herausforderung in diesen 5 Tagen in der Arbeit als Coach? Das ist ja schon nochmal eine spezielle Situation gewesen.
Für mich war es definitiv, glaube ich, auch einfach ein sehr, sehr großer Respekt vor den ersten 1 bis 2 Tagen, wo wir wussten, wir stellen einerseits uns selbst so unseren kritischsten Momenten im Leben und wollen eben auch für unsere Gruppe wirklich eine Atmosphäre schaffen, wo sie das Vertrauen haben, sich zu öffnen. Ja. Da muss ich sagen, hatte ich gerade im Vorfeld wirklich Respekt vor, ob das klappt, ob man schafft, die richtige Atmosphäre zu schaffen. Wir wussten ja auch, dass sie wirklich alle auch einen schwierigen Hintergrund mitbringen, wahrscheinlich auch Dinge erlebt haben, die für uns sehr, sehr weit weg oder vielleicht teilweise kaum vorstellbar. Und da muss ich wirklich sagen, im Nachhinein auch Respekt vor meiner Gruppe selbst. Also zum einen, wie schnell und wie vertrauensvoll sie sich selbst geöffnet haben. Und wie respektvoll und vorsichtig sie auch miteinander umgegangen sind. Gerade in Feedback-Sessions, da hatte ich auch vorher Respekt vor, wie gehen sie miteinander um, nicht, dass wirklich vielleicht auch negatives Feedback kommt, aber wirklich, die waren schon selbst so reflektiert und sind den Weg so, so fantastisch mitgegangen, dass sie, muss ich sagen, mir die Arbeit als Coach auch zum Glück leicht gemacht haben. Die ersten anderthalb Tage war für mich wirklich, glaube ich, die größte Herausforderung, selbst den Schritt in, ja, auch in die Verletzlichkeit zu gehen und die Gruppe mitzunehmen.
Ja, wir sagen ja immer, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, aber ich glaube, das haben wir auch vorweg mal gesagt, dass diese Menschen, die sind so Anfang, Mitte 20 maximal, die sind locker 10 Jahre älter als junge Menschen, die wir so in Europa kennen.
Innerlich, also von ihrer innerlichen Entwicklung, ja.
Die sind eben im Kopf nicht 21, sondern deutlich älter aufgrund dieser intensiven Erfahrung, die sie ja in ihrer Kindheit und Jugend gemacht haben. Was sagen denn die anderen? Größte Herausforderung bei der Arbeit als Coach? Anna Naomi.
Ja, also bei mir ist es definitiv der Moment gewesen, als eben alle da ihre Wendepunkte oder Crucible Moments miteinander geteilt haben und diese dann in sozusagen in die Zukunft und wie man damit umgehen kann zu drehen. Da gab es schon so 2, 3 Momente, wo ich mal kurz nicht so genau wusste, wie ich das jetzt machen sollte, weil diese schlimmen Momente oder diese Wendepunkte eben noch so kurz zurücklagen. Also eine hat von letzter Woche gesprochen und dann ist es natürlich noch, wenn es diese Distanz nicht gibt, dann ist man noch viel mehr drin und hat vielleicht noch ein bisschen weiteren Weg, wirklich etwas Positives daraus sehen zu können oder zu drehen. Und das war, würde ich sagen, meine größte Herausforderung, da dann in diesen akuten Situationen da dann sozusagen den Weg zu zeichnen für die Zukunft oder wie man da herausgehen könnte zum Beispiel. Das war sicher ein schwieriger Moment.
Also ich finde es immer schwierig und anspruchsvoll in so einer Situation, keine Recommendation,
keinen Ratschlag zu geben.
Ja, nicht, also man ist ja immer so, oder ich wäre so kurz davor zu sagen, man könnte doch so, oder hast du, und dann zu sagen, nee, jetzt mal schön im Fragemodus bleiben und irgendwie, das müssen die ja selber entdecken. Und das finde ich wahnsinnig challenging.
Ja, und was noch viel mehr, schon etwas mir auch aufgefallen ist, geht mir genauso, ich bin auch ein Mensch, der intuitiv dann was sagen will, und das haben wir aber auch vorgängig intensiv miteinander durchgearbeitet, dass das absolut ein No-Go ist, was logisch ist in so einer Situation, aber in der Intensität und auch mit den Emotionen, also man muss sich schon, da flossen Tränen und es waren wirklich Stories, die waren herzzerbrechend und sehr viele Emotionen, und das dann irgendwie, ich denke für uns alle war das etwas, was wir so nicht kannten, und es war eine Unsicherheit, wie gehe ich jetzt mit der Situation um. Aber auch da wieder, es ist irgendwie, wir waren da so intensiv drin und der Flow hat irgendwie, das ging dann so natürlicherweise in diesem Safe Space in die richtige Richtung, was für mich auch wahnsinnig spannend war. Einfach das Vertrauen, dass die Dynamik dann diesen Flow bekommt und das zusammenwächst, das war unglaublich intensiv, das selbst so 1:1 zu erleben.
Ja, und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, weil wir das eben vorher schon auch gemacht haben und durchlebt haben und wir dadurch sozusagen dem Prozess wirklich vertrauen konnten. Und deshalb hat man dann gerade diese Momente, die Ronny beschrieben hat, auch aushalten können. Also deshalb habe ich die aushalten können, weil ich dann gewusst habe, das Schöne kommt noch.
Da müssen wir durch.
Das ist das, was du gesagt hast, dieses, vielleicht nochmal, um das nochmal in den Kontext zu stellen, dieses, dass ihr ja insbesondere diese ersten 2 schwierigen Tage als Gruppe, als Team von Coaches sozusagen selbst durchlebt habt. Ihr habt ja euch ja auch gegenseitig geöffnet, erzählt, auch schwierige Momente, auch schöne Momente, sodass ihr ja, das am eigenen Leib einfach wirklich ganz körperlich gespürt habe, was das denn bedeutet, sich in so einer Gruppe auch mitzuteilen und fallen lassen zu können. Finde ich sehr schön, dass du das nochmal so betonst, dass das euch ja auch im Grunde innerlich darauf vorbereitet habt.
Und was auch spannend war, ich weiß nicht, wie es den anderen erging, aber in der Session mit den Coaches, in der Vorbereitung, schon da war es unter uns enorm emotional. Auch da sind fast Tränen geflossen und die Stimmen haben angefangen zu zittern. Also schon wir untereinander konnten uns, haben uns wirklich in die Tiefe begeben und haben wirklich, das war einfach auch bei uns extrem intensiv. Und das ist dann irgendwie auch, der Funken ist dann auch so, auch auf der Rest der Gruppe dann im Verlauf des Seminars auf alle übergegangen. Das ist, war extrem intensiv, ja.
Und gleichzeitig war es aber auch super schön zu sehen, wie schnell man dann eigentlich eine enge Bindung aufbaut. Oder ich hatte das in meiner Gruppe auch am zweiten Tag, wo einige einfach gesagt haben, ich fühle mich euch jetzt schon näher als einige Freunde, die ich seit Jahren kenne, weil denen habe ich das bis heute nicht erzählt. Also es war auch, man hat so schnell ein Erfolgserlebnis gesehen und wie wertvoll das auch war, dass man diesen Schritt gegangen ist.
Ja, es ist ja tatsächlich so, und das sagen ja auch ganz viele dieser jungen Teilnehmer, aber in dieser Gruppe der vier Teilnehmer mit euch als Coach entsteht dann wirklich in diesen Tagen so eine intensive Bindung.
Ja, und es ist ja wirklich auch, wenn man mit den Teilnehmern spricht, da entstehen ja wirklich so etwas wie lebensverändernde Situationen. Also dadurch, dass die durch euch durch diese schwierigen Situationen ihres Lebens durchwandern und daraus Kraft schöpfen, ist das für die einfach ja wie ein Wendepunkt. Und insofern ist es ganz besonders auch, dass ihr da diesen Beitrag leistet, diese Kraft zu schaffen, die hinterher weiterträgt.
Es ist jetzt noch relativ frisch, aber wir sind ja alle ständig im Reflexionsmodus.
Im Nachbearbeiten.
Ich nenne das immer Gehirnjogging. Könnt ihr schon sagen, was ihr denn... Vielleicht so kleine Punkte, was ihr in Zukunft vielleicht in eurer Führungsarbeit anders machen würdet oder stärker oder weniger stark, was ihr so ein bisschen mitnehmt für euch selbst. Ronny?
Für mich war sicherlich die ganze Übung in Bezug auf die Leadership Styles und der Inner Pilot, Autopilot, das war ein super spannendes Thema. Viel versuchen wirklich selbst reflektiert zu sein, sich viel eher auch zu flexen, in die anderen Leute reinzuversetzen und das Thema Empathie, das ist gerade in meinem Umfeld, im Banking, ein nicht so, sag jetzt mal, gelebtes Thema in der Führung und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, wie wichtig das ist, wirklich mit dem Gegenüber sich in die Tiefe zu begeben und die Empathie zu haben, um den Mensch zu verstehen. Und ich bin überzeugt, dass mir das enorm helfen wird in der Zukunft, um bessere Resultate mit meinen Teams auch erzielen zu können. Absolut.
Was denken noch andere so vielleicht um sich für so kleine Aspekte, Punkte? Für die eigene Führungsarbeit, was kann man noch mitnehmen aus dieser Erfahrung?
Es ist ein bisschen die Kombination aus dem Purpose, das für mich nochmal sehr, das ist für mich etwas, was sich weiterentwickelt hat und sich verdichtet hat, was tatsächlich so im Unterbewusstsein mitschwebt und ich hoffentlich auch ganz fest dort behalte, weil das ist wie ein positiver Unconscious Bias, nicht? Es baut einen oder mich auf mit Blick auf Erinnerung an, was ich mir zutraue oder woran ich mich auch erinnern möchte, was ich mir vorgenommen habe. Und das in Verbindung mit den Leadership Styles, was ich vorhin schon mal sagte, dem Bewusstsein, wie nehmen andere das wahr, da habe ich für mich vor allen Dingen mitgenommen, nochmal das Thema Geduld und Gelassenheit und Zuhören, einfach mal so die Ecke länger und weiter. Um das auch bewusst zu reflektieren und umzusetzen, nicht?
Ganz sicher nehme ich mein Purpose Statement mit. Und wenn ich mich in diesem Purpose Statement bewege und mich darin wohlfühle, weiß ich, dass ich am besten wirksam bin. Und dass sich darauf auch immer wieder so einmal zurückzuziehen und darauf zu vertrauen, gibt mir Kraft und ist sicherlich ein ganz starkes Signal. In der Art und Weise, in dem Leadership Behavior habe ich ja gelernt aus ja nun vielen Jahren der Führungserfahrung, dass ich mich schon auch durch die Quadranten bewege. Mhm. Und dass ich, also das ist natürlich nicht extrem, nicht in die extremen äußeren Seiten, aber ich bewege mich schon durch die Quadranten und verändere mich. Das zeigt mir eben, ich kann mich als Führungskraft natürlich verändern. Es gibt diesen Inner Captain Und je mehr ich damit spiele und je mehr ich das übe, desto besser kann ich die verschiedenen Leadership Behavior auch entsprechend erkennen, bespielen und mich in die Schuhe meines Gegenübers zu stellen.
Ja, ihr macht schon so richtig Lust auf den nächsten Podcast. Wir machen ja noch einen zweiten aus Nairobi mit Stimmen der Teilnehmer, dann tatsächlich Englisch-Deutsch gemischt, wo wir in die Inhalte noch stärker reingehen und auch die Fragen mitgeben, die dann jeder für sich selbst nochmal reflektieren kann. So von Purpose, innerer Kompass oder die Leadership Styles oder der Captain. Das werden wir alles im nächsten Podcast.
Das sind sozusagen die behandeln. Cliffhanger, die wir jetzt
die Cliffhanger, genau. Schön.
Super.
Wollen wir noch einen hören? Einen will ich noch. Was werdet ihr in Zukunft anders machen in der eigenen Führungsarbeit?
Also ich glaube, was ich für mich auch noch mitnehme, ist einfach noch stärker auch eigene Erfahrungen und Erlebnisse zu teilen. Also ich habe in der Woche einfach gesehen, wenn man sich selber öffnet, authentisch auftritt, ja, ich glaube, das Team hat dann auch viel vielleicht für das eigene Verhalten manchmal ein besseres Verständnis und fühlt sich selbst auch komfortabler, sich eben im Team einfach zu zeigen, wie sie auch wirklich sind. Also ich habe auch für mich einfach gelernt, meine Vergangenheit nicht überwinden, sondern eben ja dazu stehen und einfach mitzunehmen, welche Stärken man daraus auch gewonnen hat.
Ja, sich so als ganze Person sichtbar machen, ne?
Ganz klasse. Also wir danken euch wirklich von ganzem Herzen. Das war einfach toll, dass ihr heute mit uns wart. Und wir einfach so ein bisschen teilen konnten, was wir da gemeinsam erlebt haben. Das kann sich ja kein Mensch vorstellen, ne?
Nee.
Ist ein bisschen plastischer geworden.
Very special.
Was, man muss es selbst erleben.
Gibt es denn sonst noch eine Frage, die wir nicht gestellt haben, noch irgendetwas, was ihr sagen oder loswerden möchtet für die Nachwelt?
Für mich ist wirklich so, der Takeaway von dieser Woche ist immer, wenn jemand die Gelegenheit hat, seine Opportunität wahrzunehmen, gebt euch einen Ruck. Geht aus der Komfortzone raus, ihr werdet es nicht bereuen, seid nicht scheu, solche Dinge zu tun, manchmal auch verrückte Dinge zu tun und wie Steve Jobs gesagt hat, stay foolish, stay hungry, und das hat sich bei mir ganz klar ein weiteres Mal bewahrheitet. Ich bin enorm froh, habe ich mich dazu entschieden, das zu machen und den Schritt zu gehen, und ich werde keine Sekunde dieser Erfahrung missen.
Also dann können wir euch nur eines wünschen, stay foolish, stay hungry. Das ist es doch genau. Ein besseres Schlusswort gibt's kaum. Ganz herzlichen Dank euch.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Einen schönen Abend euch.
Danke euch auch.
Einen schönen Abend. Tschüss. Das war also unser erster Podcast zu unserer Erfahrung in Nairobi mit dem Fokus Manager als Coaches in Kenia. Und Sie haben ja gesehen, dass das wirklich eine sehr intensive Erfahrung ist. Und man wächst auch als Coaches-Team wirklich unglaublich zusammen. Das ist wie auch so eine zweite Familie. Jedenfalls hoffen wir, dass wir Sie inspiriert haben, vielleicht auch über Ihre eigene Führungsrolle nachzudenken oder auch sich zu überlegen, vielleicht mit uns nach Kenia zu kommen, wer weiß. Jedenfalls freuen wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und vielleicht auch Ihre Fragen. Auf alle Fälle, wie auch immer, mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
Wir bleiben also mit Ihnen weiterhin auf Reisen im Sinne der Leadership Academy in Nairobi, denn wir würden gerne in der zweiten Ausgabe zu dieser Academy über den anderen Fokus sprechen, den inneren Kompass finden oder, wie man so schön neudeutsch sagt, den eigenen Purpose finden. Sie haben ja schon so ein paar Stimmen gehört von den Coaches, wie wichtig das für sie ist. Und dann hören wir im zweiten Podcast aber Stimmen der kenianischen Talente und was es für sie bedeutet und wie sie ihre Arbeit an ihrem eigenen Purpose und inneren Kompass erlebt haben. Und diesen Podcast würden wir gerne schon wieder nächsten Donnerstag mit Ihnen teilen. Dann sind wir ein bisschen näher dran. Dann haben Sie das sozusagen als ganzes Paket und danach gehen wir wieder in den zweiwöchentlichen Rhythmus. Sie erfahren also nächste Woche, welche konkreten Fragen Sie sich selbst stellen müssen, auch um Ihren ganz besonderen Beitrag zu erkennen, wie das so schön einer unserer Mentoren oder Professoren gesagt hat, the unique gift you bring to the world.
Wir wünschen Ihnen jedenfalls auch in der kommenden Woche wieder Freude am Führen. Bis nächsten Donnerstag also und wir freuen uns auf Sie.
In jedem Fall. Bis dahin. Tschüss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.